26. Februar 1968, Montag. Sie nannten es Reichskristallnacht, sagt Marie? Ja. Wie Washingtons Geburtstag? Ja. Fang an, Gesine. Weil den Juden ja auch Kristall kaputtgeschlagen worden war oder gestohlen. Du hast gesagt, es ist den Juden ans Leben, an ihre Betriebe, an ihre Wohnungen gegangen. 1 Milliarde Mark als Strafe. In die Schulen durften sie nicht mehr. Die Pensionen waren weg. Die Versicherungen galten nicht. Und die Regierung nannte das hart, aber legal. Ja, Marie. Und war Reichskristallnacht ein Regierungswort? Nein, das war von den Regierten. Ich will dir ja glauben, aber erklär es mir noch einmal. In der Woche nach der Reichskristallnacht war Crespal noch in Jericho. Es war eine ganz gewöhnliche Woche. Am 14. November, Montagabend, veranstaltete die NSDAP einen Kameradschaftsabend im Strandhotel von Rande. Das Strandhotel stand schräg gegenüber der Schiffsanlegebrücke, an der Straße der SA. Die Musikschule Gnez wirkte mit Instrumentalstücken mit und eine Gruppe Jungmädel sang »Die roten Fahnen brennen im Wind«. Jungmädel wurden die genannt, die noch zu jung waren für den BDM. Die Rede zur Begrüßung hielt Friedrich Jansen in stillen, nahezu zahmen Tönen. Der Saal des Strandhotels war bis auf wenige Stühle besetzt und Jansen konnte auch dem Kreisleiter für seine Gegenwart danken. Svantenius aus Gnez betrachtete ihn mit verstecktem Lächeln, das der andere für kameradschaftlich hätte nehmen können, sollte es ihn nicht daran erinnern, welche guten Dienste Svantenius ihm beim obersten Parteigericht geleistet hatte. Jansen rief 3-mal Sieg Heil und 3-mal antwortete ihm der Saal mit Sieg Heil. Es führten dann noch Jungmädel in mecklenburgischer Volkstracht Volkstänze vor. Die NS-Frauenschaft hatte Lieder eingeübt. Zum Schluss gab es noch ein Theaterstück in plattdeutscher Sprache, bei dem viel gelacht wurde und die Schieß- und Würfelpreise wurden verteilt. Der Tanz ging bis nach Mitternacht. Als die Jerichoer von dem Fest zurückkamen, war die Stadt dunkel, bis auf 2 Fenster in Papenbrucks Haus. Da saß der Alte und mochte Crespal nicht nach Haus lassen. Er war müde vom Trinken und weckte sich nur selten durch hohes Aufseufzen. Crespal blieb, bis Papenbruck nicht mehr merkte, dass er auf sein Kontorsofa gelegt wurde. Am Dienstag wurde im Crespalschen Haus die Tüte für die Pfundsammlung abgegeben. Auf die Tüte war ein stilisierter Reichsadler gedruckt, der auf einem Hakenkreuz hockt. Später kam Frau Jansen und entschuldigte sich im Namen des BDM-Mädchens, das gedankenlos seiner Liste gefolgt sei, aber die Tüte stand schon mit Grieß gefüllt bereit. Das Pflichtjahrmädchen konnte Frau Jansen nicht sagen, wo Crespal war. Crespal war bei Köpke, Bauunternehmung, und am Nachmittag kamen die ersten Lastwagen mit Arbeitern, die die Scheune gänzlich eintrümmerten und die ersten Fuhren Schutt wegbrachten. Am Mittwoch stellte Richard Maas einen Globus ins Fenster. Er vermerkte auf einem Zettel, dass auf der Weltkugel schon die neuen deutschen Grenzen eingedruckt waren. Es war ein Muster zur Enttäuschung der Kunden, aber Maas kam auf 21 Bestellungen. Hauptlehrer Stoffregen lieh sich das Muster für eine Schulstunde aus. Auf Crespals Grundstück wurde Schutt abgefahren. Das Kind war nicht im Papenbrookschen Haus und offenbar war deren Dienstmädchen streng gegen Schwatzen verwarnt worden. Es war aus Edith nicht herauszukriegen, warum die Gesine bei ihrem Vater gehalten wurde, statt bei der Großmutter. Inzwischen blieben mehr Leute als gewöhnlich stehen vor der Anschlagtafel der Kirchgemeinde. Aber es war immer noch nicht angekündigt, ob Brüß Haver zur Sonntagspredigt zurück sein würde. Der älteste Sohn Brüß Havers war nicht zur Schule gekommen. Am Donnerstag waren viele Jerichoer nach Gnez gefahren. Stoffregen hatte 1,5 Eisenbahnwaggons für die Schule bestellt. In Gnez wurden neue Rekruten vereidigt. Jericho hatte beim Einzug der Luftwaffe alle Abordnungen gehabt, die auch in Gnez auftraten, bis auf die NS-Jägerkameradschaft. Es hieß allgemein, die Feier in Jericho sei mehr erhebend gewesen. Es wurde auch gesagt, es sei Brüß Havers Schuld, wenn der Jerichoer Feier etwas abgegangen war. In Gnez läuteten die Kirchen vor der Vereidigung. Da waren ein evangelischer und ein katholischer Heerespfarrer, die auf die Bedeutung des Fahneneides eigens hinwiesen. Dann wurde gesungen, wir treten zum Beten. Das Sieg Heil hatte auf dem Jerichoer Marktplatz pünktlicher eingesetzt und zu Hause sei das Echo besser gewesen. Am Abend war Crespals Werkstatthaus bis in die Erde abgetragen. Am Freitagmorgen zogen zwei von Zelksche Gespanne an und begannen, die Stelle umzupflügen, an der die Scheune gestanden hatte. Crespal und Paab setzten Zaunpfähle entlang einer Linie, an der die Ostwand gewesen war. Wenn man die Linie weiterdachte, schnitt sie ein Drittel des Gartens ab. Es sah aus, als ob Crespal den Streifen Land verkaufen oder verpachten wolle. Am späten Nachmittag war das verkohlte Holz vom Hof und die Gespanne rissen den Hof tief auf. Dann kam Köpke mit seiner Motorwalze und machte aus den frischen Furchen auf dem Hof eine saubere, plane Fläche. Am Sonnabendmorgen lud die Luftwaffe zu einer Weihnachtsschau. Es war kaputtes Spielzeug, jetzt in Ordnung gebracht und für die Kinder bedürftiger Volksgenossen bestimmt. Gnetz mochte Wehrmacht haben, Jericho konnte stolz sein auf Luftwaffe. Schon der Hoheitsadler hatte einen ganz anderen Schick als der gewöhnliche, mit den breiteren Flügeln und dem vorgereckten Kopf. Noch auf einer Kranzschleife nahm sich das elegant aus. Eine solche Kranzschleife war von dem Crespalschen Grab gestohlen. Hauptlehrer Stoffregen überraschte drei Jungen, die in der Schulpause über einen Weiterverkauf verhandelten und zwang sie, das Stück Stoff mit einer Entschuldigung an Crespal zurückzugeben. Sie kamen zurück und berichteten, dass Alwin Paab sie nicht auf den Hof gelassen hatte und Crespal nicht da gewesen sei. Wer am Nachmittag Jericho 209 anrief, kam immer nur an Alwin Paab. Der ließ sich nicht ausfragen, der wurde unfreundlich vor Sachlichkeit, mit dem hatte Crespal etwas angestellt. Dann musste noch der Montagmorgen abgewartet werden. Aber es kam keines von den Pflichtjahrmädchen zum Einkaufen. Die waren beide mit ihren Koffern abgefahren. Hatte Paab denn kochen gelernt? Er hatte sich bei den Kreuzens in Kost gegeben. Er ging nicht zu ihnen, das Essen wurde ihm auf den Hof gebracht, sodass er ihn nicht verlassen musste. Papenbruck wollte am Telefon auf eine tückische Art wissen, wozu einer ihn nach Crespal frage. Köpke hatte zwar mit Crespal eine Bezahlung erst zum 31. Dezember ausgemacht, aber es war doch ängstlich, den Mann aus der Stadt zu wissen. Köpke mochte Papenbruck nicht sagen, dass er an der Zahlungsmoral seines Schwiegersohns zweifle und sprach nicht weiter. Mit Papenbruck wollte es keiner verderben. Es war also nur anzunehmen, dass Crespal am Morgen des Sonnabends aus Jericho weggegangen war, mit dem Kind.